Technik zusammen mit dem Mensch hat für mich eine gewisse Faszination und das eröffnet uns komplett neue Möglichkeiten.
Herzlich willkommen im Blabla Lab, dem Podcast über Menschen, Marken und Begegnung. Ich bin Jonathan Schwarz, Managing and Creative Director bei LiveLab. Und ich freue mich riesig, heute in die zweite Staffel zu starten, in unserem brandneuen Podcast-Studio. Für alle, die nur über Audio dabei sind, schaut doch mal rein auf YouTube oder auf Spotify, auch neu mit Video. Es lohnt sich. Ich bin heute natürlich auch nicht alleine hier, sondern habe eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin hier und freue mich riesig, dass wir den Talk heute machen können. Herzlich willkommen, Nadine Imboden.
Hey Johnny, was für eine Ehre, dass ich da sein in dem wunderschönen neuen Studio im Blabla Lab. Ich freue mich wirklich mega. Danke vielmals für die schöne Einladung.
Mega cool, dass wir zusammen in die zweite Staffel starten können. Du stehst seit über 38 Jahren in der Welt des Entertainments als Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und künstlerische Leiterin. Du hast 540 Produktionen auf 4 Kontinenten realisiert, Fernsehshows wie Benissimo über 13 Jahre mitgeprägt, Eröffnungszeremonien für Weltklasse-Events inszeniert und weißt, wie man aus einem Moment Magie macht. Und genau darum geht es heute. Unser Thema ist Regie für die Wirklichkeit, wie Dramaturgie und Inszenierung aus Corporate Events Erlebnisse machen, die bleiben und verändern.
Wunderschön gesagt, vielen Dank.
Ich freue mich riesig, mit dir in das Thema nachher weiter einzusteigen, aber erst ein bisschen zu dir als Person, dass man dich einfach ein bisschen kennenlernt. Nadine, du bist in Gampelsteg im Wallis aufgewachsen. Wann hat dich die Bühne das erste Mal gepackt? War das für dich eher ein sanfter Ruf oder ein Überfall?
Hey, ich habe schon in der Primarschule einfach all meine Mitschüler zusammengenommen. Ich habe sie fast dazu gezwungen, mit mir Choreografie einzustudieren. Und bin nachher ins Altersheim gegangen und habe dann die Vorstellung da gemacht. Ich habe gemerkt, es war mega schön gewesen, weil die Leute mega Freude hatten. Und wir haben nachher ein paar Robben gehabt, um ein Bombschips zu kaufen. Und, es ist immer weitergegangen. Ich habe dann ganz viele so kleine Events gemacht und auf der Bühne gestanden. Und ich habe gemerkt, es macht mir extrem viel Freude, einfach so in verschiedene Rollen zu schlüpfen, andere Charaktere zu spielen. Ja, ich glaube, im Fall, im Kern mache ich immer noch das Gleiche, wie früher. Also ich erzähle Geschichten einfach vielleicht mit dem Unterschied, dass Bühnen ein bisschen größer geworden sind.
Ein kleines bisschen größer ist die Bühne geworden. Aber du nimmst nach wie vor auch Menschen mit auf den Weg aus deinem Umfeld oder hast einfach Lust, mit Menschen zusammen an Geschichten zu arbeiten. Das höre ich so bei dir raus. Ne?
Ich nehme immer wieder Menschen mit aus meinem Umfeld, das stimmt. Weil ich diese Menschen mag und weil ich auch finde, das hat so ein gewisses Vertrauen. Natürlich muss es passen und es muss ja eine gewisse Professionalität haben. Jetzt rede ich Hochdeutsch mit dir. Wieso denn das denn?
Das passiert manchmal.
Aber, genau. Aber wichtig ist für mich, ich habe mega gerne Freunde an meiner Seite. Ich habe natürlich sehr viele Freundschaften geschlossen auf dem Weg, oder? Und ich weiss so inzwischen, in der Choreografie habe ich 2 Partner, mit denen arbeite ich über 25 Jahre zusammen. Und das hat einfach so eine schöne Verbindung gegeben. Und irgendwann muss man gar nicht mehr so viel miteinander reden. Irgendwann versteht man einander so gut und man muss nur einander anschauen und du weißt schon, was der andere will oder was der andere meint. Und ich glaube, das hilft gerade extrem bei Corporate-Geschichten, was eigentlich mega, mega viel wenig Zeit hat, um Sachen zu machen. Also ich meine, Zeit ist immer Geld und darum, wenn du Menschen um dich hast, mit denen du lang zusammengearbeitet hast, du weißt, es funktioniert, sie kennen deine Sprache, sie wissen, wie du schaffst, dann erleichtert das natürlich extrem.
Um so viele Menschen zu kennen und so eine Community aufzubauen, muss man natürlich irgendwo einen langen Weg auch gehen oder es ist viel, viel gewachsene Beziehung, die da mit drin steckt. Du hast einen wahnsinnig spannenden Werdegang und ich zitiere mal nur so ein paar Stationen aus deinem Weg. Du hast an der Royal Ballet School in London und an der Rosella Hightower School in Cannes trainiert, später Schauspiel in Paris gelernt und Film in New York. das ist eben wirklich ein wahnsinnig breiter Weg durchs Entertainment, durch ganz, ganz viele verschiedene Bühnensetups durch. Wie hast du diese Ausbildungsphase für dich erlebt?
Für mich ist es wichtig, auf der Bühne zu stehen. Ich wollte einfach Tänzerin werden. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht in Frankreich und habe später Schauspiel noch dazu gelernt. Das ist immer wieder ein Schritt mehr gewesen. Also ich habe dann wieder irgendwie wieder eine neue Form kennengelernt, wo ich mich kann ausdrücken kann. Und am Schluss, nebenbei habe ich noch meine eigene Tanzschule aufgebaut, wenn ich dann nachher ein bisschen mit Choreografie ausprobieren und ja, Geschichten selber kreieren. Und bin dann nachher zum Fernsehen gekommen. Eigentlich eher zufällig, weil eine Freundin mich mitgenommen hat zu einem Casting. Und wir sind ja wirklich tatsächlich eher so ein bisschen Frankreich orientiert gewesen als Walliser. Und ich habe Zürich gar nicht so gut gekannt. Und die hat mich dann genommen. Und dann habe ich dann irgendwie 8 Jahre als Tänzerin dann zuerst in Benissimo mitgemacht. Und habe dann später die Rolle als Choreografin übernommen und habe dann nachher Sachen für Showblocks Regie machen. Und ich glaube, das Fernsehen ist wirklich da, habe ich mein Handwerk wirklich dürfen lernen. Ich meine, damals hat es so viele grosse Sendungen gegeben. Ich meine, da hast du Sets gescoutet, also hast Sets ausgesucht, du hast dir Gedanken gemacht über Kostüme, was passt am besten, zu welcher Bewegung, wie sieht das uns in der Kamera, Requisiten gebaut, Bühnenbilder gebaut, Menschen gecastet, Künstler dazu genommen. Und das ist so eine unglaublich vielfältige Job gewesen. Und ich bin so dankbar, dass ich die ganze Bandbreite einfach von miterleben und so viel hat von lernen. Ja, und später bin ich dann zur Film Academy gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich müsste das jetzt noch ein bisschen vertiefen, die Arbeit mit den Kameras. Und das hat mir mega viel Spass gemacht. Das ist ein riesiger Unterschied, mit Kamera zu arbeiten oder live, weil du sagst ja dem Publikum dann immer genau, du musst genau da auf den Punkt schauen, oder da findet die Geschichte statt. Hingegen bei einem Live-Event, da kann ja das Publikum auslesen, weil er jetzt gerade will schauen, welche Figur das er will anschauen, oder? Genau, ich bin dann nachher nach New York gegangen, habe eine Film Academy gemacht und bin zurückgekommen und habe eigentlich mit Mundschulden ein bisschen in den Film mitsteigen. Aber wie es so ist, kommt es oft anders und ich habe dann nachher einen Vertrag gekriegt für den Volkswagen-Konzern und habe 6 Jahre für alle grossen Events auf der Welt als Creative Director machen. Und ich muss sagen, da habe ich dann auch nochmal viel gelernt, weil du bist ganz in verschiedenen Ländern, du hast viele Nationalitäten, die haben ganz andere Bräuchtümer, die sind ganz anders. Es gibt Länder, die sind immer zu sparen, es sind Länder, die sind sehr pünktlich. Es ist mega spannend, mit all diesen verschiedenen Menschen zusammen zu arbeiten. Und ja, ich glaube, ich bin immer ein bisschen Tribu von der Neugier und von dem Adrenalin, neue Sachen kennenzulernen.
Einer dieser Menschen auf deinem Weg war auch Ken Warwick. Der ist ein recht erfolgreicher Fernsehproduzent aus Großbritannien. Unter anderem bekannt für die Show American Idol. Der ist dein Mentor geworden über eine gewisse Zeit hinweg. Was hat er dir mitgegeben, das dich bis heute prägt?
Es ist mega schön gewesen. Also ich bin ja seine Assistentin gewesen damals und er hat einfach so viel grosse Sachen gemacht hatte. Also, der hat Miss Universe gemacht, Miss World und all die Geschichten. Und er war so ein typischer Engländer gewesen. Immer total irgendwie chilled, mit mega viel Humor. Und, aber trotzdem so on the point, mit so brillanten Ideen und hat das Team so, charming können führen. Und ich glaube, das habe ich probiert, von ihm abzuschauen, ob ich es jetzt so gut mache, wenn er, weiß ich nicht. Aber er war für mich schon das Vorbild gewesen, dass man präzise kann arbeiten und konsequent kann arbeiten und hart kann arbeiten, weil es sind mega lange Tage und trotzdem einfach ganz viel Humor kann behalten und das Team auch wirklich einfach mitziehen und probieren, die Freude zu haben, auch wenn der Tag lang ist.
Du hast 2003 deine Firma Entertainment in Motion gegründet. Du arbeitest heute mit über 1000 Talenten weltweit zusammen. Was treibt dich als Unternehmerin an? Ist es eher die Kunst oder ist es das Unternehmertum?
Also bei mir ist sicher Kunst immer im Vordergrund. Das ist dem Grund, habe ich damals ja meinen Job eigentlich angefangen. Und Ja, ich glaube, es entwickelt sich dann so. Also irgendwann einmal bräuchte es eine gewisse Struktur dahinter. Es bräuchte vielleicht Budgets, die man machen muss, die man kontrollieren muss. Es bräuchte Probepläne, die man ausarbeiten muss, die sehr wichtig ist, damit nachher die Zeiten eingehalten werden und damit jeder weiss, wenn er da sein muss. Es gibt Regiepläne, die man ausarbeiten muss. Ja, irgendwie hat man das plötzlich angefangen, frei zu machen. Und es war so eine Kombination gewesen. Aber es ist etwas, wo sich dann was nachträglich irgendwie ist dazu. Ich kann nicht Unternehmerin werden, sondern ich wollte Kunst vermitteln und Kunst ein bisschen in den Kommerz treten. Weil ich finde, so kann man Kunst zugänglich machen zu Menschen, die das vielleicht nicht unbedingt haben. Und das fasziniert mich, weil es gibt, es erzählt ja immer eine Geschichte und es gibt eine gewisse Tiefe und, ich finde es einfach schön.
Das ist eben auch das Thema, was uns beide verbindet. Irgendwo aus der Show-Inszenierung raus zum Corporate Event. Da spielt der Kommerz irgendwo immer auch eine wesentliche Rolle, aber eben doch auch das Thema, Menschen halt wirklich zu berühren, wirklich zu bewegen. Mhm. Bevor wir da tiefer ins Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle und die hängt mit folgendem Thema zusammen.
Dein stärkster Live-Moment.
Genau, was ist dein stärkster Live-Moment? Du hast natürlich wahnsinnig viele Live-Momente auch selbst inszeniert. Es geht nicht zwingend um den größten und teuersten, sondern um den, der dir vielleicht noch am stärksten unter der Haut geblieben ist.
Es gibt viele Momente, wo mir stark in Erinnerung sind. Vielleicht jetzt gerade vor 4 Wochen, wo ich die 200 Jahre vier von dem Mobiliar machen. Es ist für mich so ein schöner Moment gewesen, weil ich konnte von 1,5 Stunden Show machen und ich konnte mich von uns toben, in ganz vielen schönen Sachen. Ich konnte von Bilder kreieren, ich konnte von, eine schiefe Bühne machen, mit Projektionen, mit Realtime-Mapping-Geschichten arbeiten. Und es hat ganz, ganz viele Botschaften gegeben, die man hat davon erzählen. Das ist natürlich für sich gesehen dankbar, ein dankbares Thema. Und am Schluss hat dann Zina irgendwie den Schlusssong gesungen, den Roman Ricklin komponiert hat, wo einfach alle Botschaften und alle Momente nochmal zusammengekommen sind. Und wenn dann alle mitwirken und in einem gewissen Moment auf die Bühne gekommen sind und einfach haben mitgesungen und Menschen im Raum aufgestanden sind und zum Teil Tränen in den Augen hatten, dann hat mich das wirklich mega, mega berührt. Siehst du, merkst du es gerade?
Absolut. Das ist eine Story, die Menschen mitreißt.
Ja, es ist einfach eine Leidenschaft, wo man sehr, sehr viel daran schafft, weißt. Und das sind dann so schöne Momente, wenn man merkt, es kommt an.
Und ja. Es geht auf und man hat diese Gänsehaut, die man irgendwie im ganzen Saal spürt und genau. Einfach so eine Spannung.
Ja, und ich habe natürlich einen anderen Moment, wo dann eher so jetzt von der Technik vielleicht abhängig sind. Wir haben im Watercube damals in Beijing eine Show machen und da ist neben dem Raum noch das Element Wasser dazugekommen. Und das ist mega spannend, weil das hat man nicht so oft die Möglichkeit. Und da haben wir Strassen gebaut über den Watercube und die Bühne ist auf und runtergefahren. Eine Brühe von der Brücke gefahren und hat sich im Wasser versteckt und ist wieder aufgetaucht und die Performer konnten von der Decke ins Wasser springen und wir hatten Taucher und im Wasser, was sie nachher mit Sauerstoff versorgt haben.
So cool.
Und wir haben das alle vorher noch nie gemacht, oder? Also weder Performer noch ich. Aber so Momente zu entwickeln und zu arbeiten und ein gewisses Risiko einzugehen. Das ist einfach so viel Adrenalin und das sind so Momente, wo ja, von diesen Momenten lebe ich dann, glaube ich, auch. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo es null Technik braucht, wo ich zum Beispiel mit 30 Mönchen zusammen geschafft habe. Und die sind so präzise, die sind so starke Männer auch, also vom uns gesehen und von der Kraft und von der Disziplin, was sie auch haben. Und dann gleichzeitig aber auch die Spiritualität, was sie mitbringen. Und es gibt so eine geballte Ladung Energie, wo einfach nur vom Mensch kommt. Und da braucht es eigentlich, es braucht auch nicht immer Effekt.
Es hat einfach auch ganz viele verschiedene Mittel, mit denen man erzählen kann. Mit Technologie, einfach mit Menschen, mit Konstellationen, auch mit einem Bühnenbild, mit einer Spannung, die man da aufbaut und auflöst. Ne?
Ja, ich glaube, wir haben einfach einen abwechslungsreichen Job. Es ist einfach nie das Gleiche. Und das macht es so spannend.
Wahnsinnig spannend.
Oder?
Jetzt ist natürlich Show-Inszenierung so das eine und du erzählst von großen Show-Produktionen zu Jubiläen von 200 Jahren oder von eben Wasser-Inszenierung mit Tauchern sogar oder von Kletterstegen, die auf der Bühne eingebaut sind. Das sind natürlich vielleicht nicht Mittel, die man an jedem Corporate-Event da hat, aber umso spannender, mit dir heute darüber zu sprechen, wo vielleicht doch Parallelen sind. Also wo man Regie für die Wirklichkeit führt, im Sinne von Corporate-Events sind ja auch viel dafür da, um Mitarbeitende, um Management oder auch externe Gäste zu bewegen, Wirkung zu erzeugen. Man führt, sag mal, ein bisschen realer sozusagen Regie oder will einen nächsten Step businessmäßig machen. Und da ist so die Frage, bei aller Dramaturgie, die du machst, ist es ja so, da hat's immer einen Bogen, da hat's eine Spannung, da hat's einen Höhepunkt, du erzählst eine Geschichte. Bei Corporate Events ist es aus meiner Beobachtung so, dass sich doch viele darauf fokussieren, vor allem Inhalt wiederzugeben. Was können Corporate Events von der Dramaturgie einer Show lernen?
Ich glaube, Dramaturgie ist in jedem Event mega wichtig, weil es lebt ja eigentlich von denen. Also was ist Dramaturgie? Es ist ja ein Rhythmus. Also es sind ja powervolle Momente, ruhige Momente. Es ist Humor im Gegensatz zu Ernsthaftigkeit. Vielleicht auch ab und zu mal einen kritischen Blick auf irgendetwas. Und ich glaube, der Rhythmus ist ja mega wichtig bei einem Event. Und ich glaube, es ist ja gleich, was es ist, ob man Inhalte erzählen muss, ob man mehr mit Artisten kann arbeiten kann oder nicht. Aber der Rhythmus ist für mich schon entscheidend. Und ich finde, das hat damals Cirque du Soleil brillant gemacht, habe ich gefunden. Das ist für mich auch etwas gewesen, wo ich mich sehr geprägt hat. Ich bin sehr oft mit ihnen mitgereist. Und sie haben so die krassen Artisten gehabt, mit diesen krassen Skills. Und das ist einfach so, es ist einfach so atemberaubend gewesen. Dann haben sie aber einfach immer wieder so einen Comedian dazwischen genommen oder ein Duo, wo dann einfach die Leute wieder zurückgebrungen haben ins Jetzt und so, dass du wieder von Neuem hast können anfangen zu steuern. Und ich glaube, so der Rhythmus ist für mich mega wichtig. Ja.
Also jetzt nicht so zum Beispiel jedes Mal auf der gleichen Ebene zu kommunizieren und sich da auch mit jedem Programmpunkt überbieten zu müssen, sondern bewusst auch mal eine Pause zu setzen, bewusst vielleicht einen Konterpunkt zu setzen, irgendwas, was emotional auch auf einem ganz anderen Level spielt, um dann wieder neu ansetzen zu können. Ist das so?
Ja, absolut. Absolut. Und ich finde, es ist sehr, muss man sich auch entscheiden, aber sie kann man auch nicht alles erzählen. Sie muss man ja auch Prioritäten setzen. Und sie ist weniger mehr, glaube ich. Und am Schluss muss man wissen, welche Botschaften sollen dann wirklich bleiben, weil es viele Botschaften bringen.
Absolut. Also im Corporate Event, sage ich mal, auch jetzt nicht PowerPoint an PowerPoint zu reihen, sondern zu schauen, dass es verschiedene Formate hat, dass man eine Interaktion vielleicht mit dem Publikum einbaut oder dass man von einer Präsentation zu einem Dialog oder einfach in verschiedene Formate reinwechselt. Wäre das so eine Option für ein Corporate Event?
Hätte es nicht besser können.
Ach, so gut. Sind auf dem richtigen Weg hier unterwegs. Ja, wenn du so von Rhythmus sprichst, hat es für dich da so eine Schablone, wo du sagst, die funktioniert eigentlich immer? Oder ist das was Instinktives, etwas, was mit ganz viel Erfahrung wächst, wo du direkt sehen kannst, okay, der Event funktioniert vom Rhythmus einfach noch nicht? Oder hast du da so hands-on quasi wie ein, zwei Tipps?
Eine Schablone habe ich noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist natürlich eine Erfahrung und viel Bauchgefühl. Also ich habe irgendwie... Ich spüre das und ich spüre, passt es oder passt es nicht. Aber ich glaube, das hat dann schlussendlich wirklich mit Erfahrung zu tun, dass man halt sehr viele Situationen schon irgendwie in einer Form erlebt hat und aus diesen Situationen kann lernen. Man hat sicher auch, oder ich habe sicher auch sehr viele Fehler gemacht und mir das gemerkt und das nächste Mal korrigiert. Schlussendlich, ein Rezept, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kein Rezept. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Moment oder die Elemente gegensätzlich sind, damit man immer wieder eine neue Spannung kann aufbauen kann und dass man Leute im Moment hat und eben die leisligen Momente, dass das eine Kombination ist von diesen zwei Geschichten.
Gegensätze ist doch schon mal ein Stichwort, wo man, glaube ich, schauen kann, dass man nicht zu gleichförmig unterwegs ist, sondern Mut hat, auch Gegensätze wirklich auf die Bühne zu bringen. Wir durften als Agentur natürlich auch schon die eine oder andere Show-Inszenierung machen. Zum Beispiel für ABB machen wir die Jubilarenfeier seit vielen Jahren. Da ist das Thema eigentlich immer das Gleiche sozusagen. Man hat viele Mitarbeitende, die ein Jubiläumsjahr haben, schon viele Jahre im Unternehmen sind. Und wir müssen aber jedes Mal eine neue Story entwerfen. Und ich finde es eine wahnsinnig tolle Arbeit, eigentlich jedes Mal eine neue Story zu entwickeln. Wir haben es schon mal als News-Show produziert mit Nachrichtensprechern von Anno Dazumal. Wir haben es schon mal als Diamant mit ganz vielen Facetten inszeniert oder als florale Landschaft, die so das Wachstum miteinander irgendwo darstellt. Ich glaube, jede Story hat halt so ihren eigenen Rhythmus. Ich glaube, man muss vielleicht als erstes auch einfach die Story finden, um dann herauszufinden, welchen Rhythmus hat es und welches Bild ergibt sich daraus?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Story ist ja das Wichtigste und das ist ja auch, man sitzt ja am Anfang vor einem weißen Blatt und ja, was macht man jetzt darauf? Was schreibt man da drauf oder was zeichnet man da drauf? Und ich glaube, das ist halt eben auch wichtig, dass man das Produkt oder die Firma auch gut kennenlernt und verstehen lernt, was kann man daraus nehmen, was sind die Elemente, die man da mitnehmen kann und die man inszenieren soll, was sind vielleicht so ikonische Sachen, die man zeigen kann. Und war das jetzt deine Frage?
Ja, wie kommt man zur Story, wie kommt man so zum Kern der Sache, oder?
Das ist absolut. Am Schluss muss man sich auch ein bisschen mit dem identifizieren. Man muss so eine Leidenschaft gerade für diesen Moment oder für diese Geschichte dann auch finden. Und ich weiß es nicht, wie... Bei mir ist es so, ich setze mich dann vielleicht vor dieses weiße Blatt und dann kommt vielleicht gerade nichts und dann mache ich das Blatt weg und am nächsten Tag ist dann plötzlich ganz viel da. Also ich zwinge mich jetzt nicht dazu, irgendetwas zu erfinden. Mhm. Also das ist einfach irgendwann...
Wartest auf den richtigen Moment letztendlich. Ich nehme mit, Rhythmus und Ehrlichkeit sind wahnsinnig wichtige Zutaten für eine gute Show-Inszenierung, auch im Corporate-Bereich. Jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen mehr auf den Corporate-Sektor so eingehen, dann ist die Interaktion mit dem Publikum doch auch irgendwo immer ein wichtiges Thema. Ich sag mal, bei Showproduktionen ist es jetzt ein bisschen pauschal schon oft so, dass das Publikum natürlich wie eine passive Empfängerrolle hat und einfach auch genießen darf. Im Corporate-Bereich ist es viel so, dass man sich doch ja eine ganz bestimmte Wirkung irgendwo auch verspricht oder einen ganz wichtigen nächsten Schritt gehen möchte, also die Menschen stärker involvieren, aktivieren möchte. Wie weit kann oder muss so eine Inszenierung das Publikum einschließen, wenn man das Publikum wirklich mit auf den Weg nehmen will?
Also ich glaube, eine Wirkung will man immer erzeugen, oder? Und ein Publikum, das jetzt im Theater sitzt oder Gäste, die eine Show anschauen, ich glaube nicht, dass die zwingend passiv sind, weil ein Publikum, das man mitreißen kann, das in die Show eintauchen kann oder in den Abend eintauchen kann und das die Momente emotional miterlebt, die sind ja auch aktiv in der Geschichte mit drin.
Emotional vielleicht, involviert.
Ja, ohne dass sie jetzt vielleicht aufstehen oder laut sind oder mitmachen, glaube ich, sind sie genauso mit dabei. Und es gibt auch viele Menschen, die mögen ja gar nicht etwas machen und sich zeigen. Und aber innerlich gehen sie dann eben trotzdem mit. Und ja, es gibt so diese zwei verschiedenen Geschichten, also indem man eben vielleicht Event-Inszenierungen macht, indem man die Leute oder die Mitarbeiter in Gruppen aufteilt, in Spiele macht und lustige Sachen zusammen erlebt oder ja, die wildesten Sachen. Und das sind aktive Geschichten. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der eine Show zuguckt, einfach nur passiv ist. Also sonst wäre es ja eigentlich auch nicht so eine gute Show irgendwie.
Das ist richtig. Dann sitzt man die Zeit einfach ab.
Ja, genau.
Also in Wolfman, sag ich mal, funktioniert auf verschiedensten Leveln und in ganz vielen verschiedenen Formaten. Ich glaube, im Corporate Event ist vielleicht die besondere Herausforderung, dass in Bühnensituationen halt vielleicht nicht immer die ganz gelernten Showmaster auf der Bühne stehen. Also idealerweise schon oder idealerweise hat man auch ein C-Level, was eine Story mitträgt. Aber es ist meist nicht die Job-Description von vornherein, dass man in erster Linie ein Show-Character auf der Bühne ist. So, ne? Mhm. Das ist manchmal, das wird manchmal mitgebracht und manchmal ein bisschen weniger mitgebracht. Von dem her habe ich das Gefühl, es hilft im Corporate-Event auch viel, das Format manchmal zu brechen. Also Bühnenshow zu haben oder Bühnensetting zu haben, aber dann vielleicht auch eine Workshop-Situation zu haben. Wir haben schon mal mit einem Orchester gearbeitet, wo das Management dann auf einmal mitten im Orchester drin saß und wie ja eine ganz andere Inszenierung auf einmal war. Ne? Irgendwo selbst lernen durfte, selbst im Raum spüren durfte, was passiert, wenn ein Dirigent auf diese Art führt oder auf eine ganz andere Art führt oder selbst auch mal eine aktive Rolle schlüpfen durfte, aus dem Publikum jemand auf die Bühne kommt und mitdirigieren durfte. Das ist wie auf einmal bricht man das Bühnenformat total und hat eine ganz andere Interaktion. Ne?
Ja, und die Menschen lernen sich dadurch ja auch dann vielleicht nochmal neu kennen und haben eine neue Herausforderung. Die Kollegen sehen dich vielleicht auch nochmal in einer anderen Situation und das bindet ja vielleicht auch nochmal und dadurch schafft man auch nochmal eine andere Beziehung wahrscheinlich.
Das ist ein Punkt, der mich eben also wirklich sehr viel beschäftigt. Wie schaffen wir das Involvement von Menschen noch stärker nach oben zu drehen oder wie erzeugen wir eine Wirkung, die immer natürlich wichtig ist, auch um so ein die Kosten von so einem Event zu rechtfertigen. Ich habe da eine spannende Studie mitgebracht, die ich an der Stelle nochmal reinbringen möchte.
Hättest du das gedacht?
Genau, hättest du das gedacht? Studien zur Neuroökonomie zeigen, dass Emotionen nicht nur das Erlebnis färben, sie sind die eigentliche Entscheidungsgrundlage. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat bei Patienten mit Schädigungen im emotionalen Hirnareal festgestellt, sie konnten rational denken, aber keine Entscheidungen mehr treffen. Emotion ist keine Zugabe, Emotion ist Voraussetzung, um Entscheidungen treffen zu können. Hättest du das gedacht?
Ja, ich glaube, der größte Teil der Menschen entscheidet durch ein Bauchgefühl. Und wenn man auf sein Bauchgefühl hört, dann hat man auch, liegt man meistens richtig in den Entscheidungen. Natürlich gibt es Menschen, die trauen sich, ein bisschen mehr auf den Bauch zu hören. Die anderen sind eher ein bisschen Kopfschmerzen und fällen Entscheidungen durch den Kopf. Ich bin überzeugt, dass der Bauch das wichtigere Instrument ist, um darauf zu hören. Nein, ich weiß es jetzt nicht.
Studien geben dir recht. Ja, genau. Sozusagen. Ich glaube, es ist einfach sehr unterschätzt. Oder ich kenne es halt viel im Corporate-Bereich. Geht es in den letzten Wochen vor dem Event viel darum, die Inhalte alle zusammenzutragen, die PowerPoint-Slides abzufüllen, die dann präsentiert werden sollen, alle Inhalte am richtigen Ort zu haben. Und dabei geht aber dann schnell mal auf den letzten Metern vielleicht ein bisschen vergessen, dass der eigentliche Entscheidungsträger eben doch nicht der Kopf, sondern der Bauch ist, wie du sagst, oder das Herz, oder wie wir es auch sagen wollen. Ja, also die Emotionen.
Es gefällt mir.
Ein bisschen zugespitzt kann man vielleicht sogar sagen, wenn man nur Folien nach Folien zeigt und Zahlen und Fakten, dann ist das neurobiologisch gesehen fast wirkungslos. Irgendwo nur die Rationalität ansprechen, aber keine Emotionen dabei haben. Keine Emotionen, kein Wandel. Ist so ein bisschen die Schlussfolgerung für mich, die ich daraus ziehe. Du arbeitest ja auch viel mit Technologie, mit Projektionsmapping, mit spektakulären Bildern, die auf der Bühne inszeniert werden. Jetzt ist es so, wir leben im Zeitalter von KI und das stellt die Kreativbranche in vielen Bereichen fundamental auf den Kopf. Was ändert sich in deinem Handwerk oder was bleibt unantastbar?
Ich finde, wir werden in Zukunft ganz neue Möglichkeiten wieder haben mit diesen ganzen KI-Geschichten. Und diese neuen Techniken sind ja auch immer spannend und ich habe es eigentlich immer geliebt, wenn wieder was Neues kam, das auszuprobieren und so Technik zusammen mit dem Mensch hat für mich eine gewisse Faszination und das eröffnet uns komplett neue Möglichkeiten und da wieder neu zu erfinden, neue Sachen zu entdecken und ich finde das unglaublich spannend. Also ich freue mich extrem darauf. Hoffentlich kommt das schnell, damit ich noch ganz viel machen kann. Ich glaube, man darf sich nicht vor solchen Sachen verschließen, weil die kommen ja sowieso. Also man muss ja auch lernen, damit umzugehen und offen für die Sachen zu sein. Und ich glaube, man kann ja das Publikum dann auch wieder neue Sachen bieten. Es wird einfach nicht langweilig bei uns.
Absolut nicht. Wir haben jetzt auch schon gemerkt, die neuen Tools geben uns Möglichkeiten, aus ganz vielen verschiedenen Workshops, die parallel laufen, vielleicht die Schlagworte aufzuschnappen und daraus einen Songtext zu generieren und einen Song zu produzieren, der dann irgendwie am nächsten Morgen schon auf dem emotionalen Level wieder irgendwo Inhalte zusammenfasst. Natürlich immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern irgendwo, weil doch irgendwo sehr wichtige Inhalte dann auf so einem anderen Level präsentiert werden. Aber es ist doch irgendwo ein wahnsinnig schöner gemeinsamer Moment, merke ich, für so eine Event-Gemeinschaft, die da zusammen ist, zu spüren, dass sie gemeinsam Inhalte kreieren. Und ich finde, da ist es KI schon so ein Game-Changer, weil es ganz neue Möglichkeiten gibt, Inhalte von vielen Menschen zusammenzubringen und in einer sehr kurzen Zeit irgendwo zu ganz tollen neuen Formaten zusammenzubringen.
Absolut. Und vielleicht wird es dann so, dass durch diese KI jede Show jedes Mal ein bisschen anders ist und dass man die Show ganz, ganz oft sehen kann, weil sie einfach immer komplett eine andere Sprache hat oder andere Bilder.
Jetzt hat gerade eben es einen ganz spannenden Case gegeben, der auf YouTube und auf Social Media insgesamt Karriere gemacht hat. Das ist das Frühlingsfest, die Frühlingsfest-Gala in China hat stattgefunden. Und da gab es eine Inszenierung, wo ganz viele Roboter auf der Bühne mit dabei waren. Und diese Roboter haben Kung Fu praktiziert, zusammen mit ganz vielen Kindern zusammen. Das ist wie eine Massenchoreografie gewesen zwischen Mensch und Roboter, hat für sehr viel Furore gesorgt, weil die Roboter sich auf eine Art und Weise bewegt haben, wie man es wirklich vorher noch nie gesehen hat, auf eine dynamische Art mit Sprung, mit eben Kampftechniken, auch in Interaktionen mit Kindern eben auf der Bühne live. Wir verlinken das Video in den Shownotes auch für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wie hat das auf dich gewirkt, so dieser neue Level von Technologie dort auf der Bühne?
Also, weißt du, es war schon faszinierend, weil wenn ich denke, wie lange ein Mensch trainiert, um ein Gleichgewicht zu haben, das kommt ja alles vom Kopf, man muss das genau spüren, wo ist das jetzt genau, auf welchem Knochen ist jetzt der Punkt. Und wenn ich dann sehe, dass man wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit so viele Roboter trainieren oder programmieren kann, die dann einfach genau dieses Gleichgewicht haben. Also das heißt, sie machen einen Sprung oder einen Flip und landen perfekt. Und das denke ich so, mein Gott, wie kann das sein? Weißt du, wie man das so schnell machen kann? Die bewegen sich ja unglaublich. Ich glaube, das hat man so noch nie gesehen. Eben bei Bewegungssachen, dass die so smooth sind und dass sie schon fast irgendwie das Rückgrat bewegen und so in diese Balance kommen. Und ich glaube, das wird schon ein Zukunftsthema sein für uns alle. Das wird sehr, sehr spannend sein. Es wird auch ein bisschen einen Trend geben wahrscheinlich. Es sind ja dann immer so Trends, die kommen.
Alle wollen jetzt Roboter auf der Bühne.
Und ich glaube, alle wollen jetzt Roboter. Also das ist jetzt einfach das Ding. Und ja, klar, ich meine, du hast ja auch, du willst den Gästen ja auch das Neue zeigen, oder? Ich meine, das hat man jetzt in China gesehen, weil wie toll wäre es, wenn wir das jetzt hier in der Schweiz machen könnten für unseren nächsten Event. Grandios. Ich meine, ich habe viel auch schon mit Roboter gearbeitet. Die waren jetzt aber noch nicht so gelenkig wie die da. Aber es ist, also für mich war es auch eine Überraschung, dass man das, diese Interaktion mit diesen Kindern machen konnte, weil ich weiß, ein Roboter ist, so wie ich das kenne, ist also, das programmiert, genau, und der macht einfach seine Bewegungen. Und wenn du nicht ganz präzise bist, dann keine Ahnung, was dann passiert, ich weiß es nicht. Also es ist einerseits eine riesige Faszination, sowas zu erleben, und andererseits hat man auch, also habe ich jetzt auch ein bisschen Respekt vor dem Ganzen. Und es zeigt auch, wie mächtig die Chinesen sind
ist
irgendwie
schon. Auch eine Machtdemonstration.
Also, ja, also ja, also man, ja, genau. Also lassen wir uns überraschen. Nichtsdestotrotz, darf ich das vielleicht noch kurz anhängen, glaube ich halt einfach, dass irgendwann, also dass das so toll ist mit diesen ganzen Robotern, die sind so synchron, die sind so gleich, die sind so perfekt, dass es eben den Mensch trotzdem braucht. Weil ich glaube, dieses bisschen unperfekt sein, vielleicht irgendwo etwas vergessen, nicht so ganz synchron, dieses Menschliche, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das, dass dieses Zusammenspiel da bleibt, weil ich glaube, in dem sehen sich die Menschen, die zugucken, ja auch.
Also Roboter werden Menschen auf der Bühne nicht aus Gründen von Perfektion überall ersetzen.
Nein, ich glaube, weil mit der Zeit ist es langweilig, wenn das alles zu perfekt ist.
Es braucht vielleicht gerade diesen menschlichen, verletzlichen Moment auch, um sich wieder identifizieren zu können, um das irgendwo nahbar zu machen, an sich emotional auch zu machen.
Ja, und jeder, der zuguckt, weiß ja, wie es ist, wenn man Sachen erlebt und man hat Sachen auch schon erlebt. Und deswegen, ich meine, man weiß, dass diese 100 Roboter zum Beispiel programmiert sind und die machen jetzt einfach keinen Fehler, ja. So kannst du Stunde zugucken. Die machen, es passiert nichts Unvorhergesehenes.
Ja, es fehlt fast ein bisschen der Reiz oder der Kitzel, dass irgendwo etwas passieren könnte.
Ja. Ja.
Ich fasse mal ein bisschen zusammen die Themen, die wir haben, in ein paar Thesen. Dramaturgie ist keine Deko. Dramaturgie ist Strategie, auch für ein Corporate Event. Wer Live-Kommunikation plant, ohne eine emotionale Kurve zu bauen, verschenkt Wirkung. Das Publikum sollte nicht nur Empfänger sein, sondern eigentlich immer auch aktiv emotional oder auch aktiv handelnd, sage ich mal, in das Erlebnis einbezogen werden. Eine gute Inszenierung lässt das Publikum das Richtige fühlen und trotzdem natürlich auch selber denken. Und der dritte Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe, ist: Technologie ist Mittel, nicht Zweck. Je mehr digitale Perfektion, desto mehr braucht es auch einen menschlichen Kern, den echten, vielleicht auch verletzlichen Moment, der nicht reproduzierbar ist und der uns gemeinsam etwas fühlen lässt auch.
Absolut. Wunderschön.
Würdest du das so auch
unterschreiben? Würde ich voll unterschreiben. Bin ich voll bei dir. Sehr, sehr schön gesagt.
Ich merke auch eben noch diese Themen, die wir am Anfang besprochen haben, Rhythmus und Authentizität, die nehme ich auch definitiv mit. Es braucht Abwechslung, es braucht den Mut, auch andere Dinge auf der Bühne zu wagen, als Dinge, die man immer gewöhnt ist, einfach um Wirkung zu erzielen. Ich habe eine letzte Frage, Nadine, an dich. Und auch das Thema bringe ich an jeden Talk-Gast in Zukunft mit rein. Hier kommt die letzte Frage.
Das Ding der Zukunft.
Das Ding der Zukunft. Nadine, was ist dein Ding der Zukunft? Was wird aus deiner Sicht die Show- und Event-Inszenierung der Zukunft ausmachen?
Das Ding der Zukunft. Ich glaube, was vielleicht in Zukunft passieren kann, dass man, oder das wäre schön, dass man in Inszenierungen nicht nur mal zuschaut, sondern richtig eintauchen kann, dass man neue Welten erleben kann, dass man vielleicht Menschen treffen kann, an die man sich erinnert, dass man mit denen vielleicht auf der Bühne stehen kann, dass man vielleicht Figuren antrifft, die es gar nicht gibt, die man wie anfassen kann, mit denen man sich austauschen kann. Ja, ich glaube, so in eine Inszenierung, in eine Show einzutauchen und wirklich in dieser Welt mit drin zu sein, ja, das wäre mein Ding.
Ich glaube, in meiner Marketingsprache nennt man das Immersion, einfach so dieses Hineingezogen werden in das Erlebnis. Das glaube ich, etwas, was ganz viele Unternehmen gerne sich auch natürlich auch wünschen für ihre Mitarbeitenden, für Management, für ihre Kunden. Und ja, ich glaube, da gibt's wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten, solche Momente zu schaffen. Nadine, vielen, vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Leidenschaft hinein, in deine Leidenschaft für Show-Inszenierung, für Dramaturgie, für deine Begeisterung, mit Menschen auf den Weg zu gehen und Momente zu schaffen, die uns bewegen, die uns verändern, die uns einfach in eine emotionale Reise mit reinnehmen, die uns nicht loslässt. Danke, dass du uns das gezeigt hast, dass Inszenierung kein Luxus ist, sondern vielleicht der direkteste Weg zu uns Menschen. Danke, dass du heute da warst und deine Erfahrungen im Blabla Lab geteilt hast.
Dankeschön, dass ich da sein durfte im Blabla Lab und danke vielmals, dass ihr zugehört habt. Danke vielmals, Johnny. Echt, hat echt Spaß gemacht.
Danke, Nadine, für den Talk. Es ist wahnsinnig schön, sich mit dir auszutauschen. Das war der Start in unsere zweite Staffel. Ich freue mich riesig auf viele weitere Gespräche im Laufe des Jahres und sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.